Vielen Dank. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Heute Abend werde ich etwas über psychedelische Drogen und das Gehirn erzählen. Sie haben bestimmt gemerkt, in den letzten Jahren ist viel in der Presse über Psychedelika zu lesen. Es gibt einen Hype sozusagen und ich möchte mich hier direkt outen. Ich bin kein Psychedelika-Forscher. Das heißt, genauer, ich bin ein Neurowissenschaftler. Mich interessiert die psychische Gesundheit, wie wir diese optimieren können, wie wir neue oder bessere Behandlungsoptionen finden können für verschiedene psychologische und psychiatrische Störungen. Und in diesem Kontext sind Psychedelika ein Werkzeug, unter anderen Werkzeugen, worauf ich mich aber derzeit fokussiere, weil ich diese Substanzen faszinierend finde und ich hoffe, sie auch überzeugen zu können heute Abend, dass die faszinierend sind. Ich werde Ihnen zuerst etwas über die Geschichte der Psychedelika erzählen, dann etwas über die Phänomenologie der Psychedelika sagen, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man ein Psychedelikum genommen hat, wie neue Befunde aus der Forschung vielleicht zu einem Paradigmawechsel in der Psychiatrie führen könnten, dann etwas, was weniger in den letzten Jahren in die Presse vorkommt, sind die Risiken von Psychedelika. Die gibt's auch. Aber ich möchte keinen bitteren Geschmack Ihnen im Mund hinterlassen. Also ich werde hoffentlich mit einem positiven Ton enden können. So. Menschen benutzen psychedelische Substanzen seit Jahrtausenden über mehrere Kontinenten hinweg. Sie sehen hier ein paar Beispiele. Die Substanzen waren vielleicht nicht identisch, aber man sieht klare Ähnlichkeiten. Was ich hier betonen möchte, ist, dass dieser traditionelle Konsum ist erhalten geblieben. Also das ist parallel zu unserem westlichen Interesse, aber das hat nie aufgehört. Und Sie sehen da rechts auf der Folie ein Beispiel dafür. Jetzt in der Wissenschaft, das erste Psychedelikum, was untersucht worden ist, war Mescalin. Mescalin war auch das erste, was den Weg in die Psychiatrie gefunden hat. Und hier möchte ich das Buch von dem deutschen Psychiater Kurt Behringer, der Mescalin-Rausch, erwähnen. Er hat quasi eine Parallele gesehen zwischen, was Mescalin in gesunden Probanden als Phänomen induzieren kann und was man in manchen Störungsbildern in der Psychiatrie sieht, vor allem aus dem Psychosenspektrum. Dieses Thema kommt dann wiederholt vor allem mit LSD. LSD ist von Albert Hofmann in Basel synthetisiert worden, ziemlich schnell nach der Entdeckung der Effekte von LSD. Hat die Firma Sandoz die Substanz vermarktet als Delicid und verschenkt und verschickt überall auf die Welt, vor allem Forschungsinstitutionen, psychiatrische Kliniken, aber auch die CIA haben die Substanz bekommen und dann benutzt, nicht immer zu moralischen Zwecken, auch in der Psychiatrie nicht, also oft ging es nicht um die Einwilligung der Patienten oder sowas in der Art. Auch die Forschung von damals muss man ein bisschen mit einem kritischen Auge betrachten, weil die Standards etwas anders waren als heutzutage. Nichtsdestotrotz, wie Sie sehen, ist in dieser sogenannten ersten Welle der Psychiatrie ziemlich viel Forschung mit LSD gemacht worden. In Parallel auch mit Mescalin und auch mit Psilocybin, auch von Hofmann synthetisiert, aber vor allem mit LSD. Das Problem kam, als diese Substanzen der Weg aus diesem klinischen Setting und akademischen Setting in das breite Publikum gefunden haben. Da entstand ein Konflikt mit der amerikanischen Regierung, die sofort reagiert hat, die Substanzen quasi verboten hat. Die wurden als gefährliche Substanzen mit Suchtpotenzial in Schedule I Drugs klassifiziert, in Deutschland Anlage 1. Die meisten UN-Länder sind dem amerikanischen Beispiel gefolgt. Das hat eigentlich dazu geführt, dass für ein paar Jahrzehnte keine Forschung mit Psychedelika gemacht worden ist. Eigentlich ist bis in der Mitte der 90er kaum was passiert. Da hat Rick Strassman angefangen, ein ganz besonderes Psychedelikum zu untersuchen, der 5-MeO-DMT. DMT steht für Dimethyltryptamin. Das ist ein sehr potentes Psychedelikum, die eine sehr krasse Wirkung hat. Die Substanz wird abgeleitet von dem Sekret einer Kröte, es heißt auch The Toad, die in der Sonora-Wüste lebt. Die richtige zweite Welle der Psychedelika ist so aus der Mitte 2000. Was sind jetzt aber Psychedelika? Psychedelika sind Substanzen, die eine ganz spezielle oder besondere Phänomenologie induzieren können. Die ist sehr variabel, diese Erfahrung. Und ich glaube, dieser Vers da ist ein gutes Beispiel dafür. To fathom hell or soar angelic, just take a pinch of psychedelic. Also hier verstehen wir, es gibt extreme Erfahrungen und wir verstehen auch, wir brauchen eine Minimenge, um krasse Effekte induzieren zu können. Zum Beispiel LSD braucht man vielleicht etwas um die 50 Mikrogramm, um etwas zu spüren. Das ist wirklich winzig. Psychedelisch bedeutet sowas wie Geist oder Psyche offenbarend. Ja. Der Terminus, auch der Vers, stammen aus der Korrespondenz zwischen dem Psychiater Humphrey Osmond und dem Schriftsteller Aldous Huxley, der ein großer Psychedelika-Fan war und auch dieses Buch The Doors of Perception geschrieben hat, zur Erfahrungen mit Mescalin. Jetzt diese Substanzen können natürlich vorkommen sein, zum Beispiel Mescalin in verschiedenen Kakteen, Psilocybin, das ist die aktive Substanz in den magischen Pilzen, Dimethyltryptamin, DMT habe ich schon erwähnt, findet man in dieser Form in verschiedenen Pflanzen im Amazonasgebiet, zum Beispiel in Lianen. Die werden dann mit anderen, anderen Pflanzen gemischt, so eine Art Tee wird da gebraucht und das ist Ayahuasca. Oder es können synthetisch sein, wie Lysergsäure, Diethylamid oder LSD als Beispiel. Ich habe erwähnt, dass die Phänomenologie der Psychedelika sehr variabel ist. Jetzt stellen Sie sich vor, wir nehmen zwei gesunde Probanden. Die bekommen im gleichen Kontext die gleiche Dosis vom gleichen Psychedelikum. Einer könnte Dämonen, Teufel sehen und der andere Engel. Jetzt stellen Sie sich vor, wir nehmen eine Person und wir geben diese eine Person an zwei unterschiedlichen Tagen die gleiche Dosis von dem gleichen Psychedelikum. Und an einem Tag sieht diese Person Dämonen, an einem Tag Engel. Warum diese Erfahrung unvorhersehbar ist, wissen wir nicht ganz genau. Aber das hat etwas mit dem sogenannten Set and Setting zu tun. Set sind die innere Charakteristika der Person, also was man für Erwartungen hat. Und Setting der Kontext. Es ist eine Sache, wenn man ein, was weiß ich, LSD nimmt auf eine Rave-Party. Es ist was ganz anderes, wenn man das hier in der Klinik nimmt, nicht? Das heißt, es gibt nicht die psychedelische Erfahrung, aber es gibt typische Erfahrungen. Vor allem sind veränderte Wahrnehmungen berichtet. Visuelle, auditive, vor allem visuellen Pseudo-Halluzinationen, Pseudo, weil die Personen wissen, ich habe diese Veränderung in meiner Wahrnehmung, weil ich etwas genommen habe. Und das ist eigentlich ganz anders bei psychotischen Patienten zum Beispiel, die nicht wissen, dass die krank sind. Synästhesien werden auch oft berichtet. Man schmeckt zum Beispiel die Musik. Mystische Erfahrungen. Man ist, fühlt sich eins mit dem Universum, eins mit Gott. Aber negative Emotionen kommen auch nicht so selten vor wie Angst und Dysphorie. Und bei höheren Dosen kann so etwas wie Ego-Tod vorkommen oder Ich-Auflösung. Und für manche Personen ist das fantastisch, eine wunderbare Erfahrung. Und für andere ist das ein absoluter Horror. Jetzt Was passiert denn im Gehirn, um so eine große Spannbreite an Phänomenen zu induzieren? Was Psychedelika machen, ist, die verändern die Art und Weise, in der Neuronen, also Nervenzellen, miteinander kommunizieren. Sie sehen dort in Blau die präsynaptische Zelle, also sie schickt quasi das Signal weiter, und in Grün die postsynaptische Zelle bekommt, ja, empfängt das Signal. Und diese Kommunikation findet an der Synapse statt. Und die Synapse sehen Sie hier in der Mitte, also reingezoomt. Also was passiert ist, dass die präsynaptische Zelle setzt frei irgendwelche Molekülen. Es können verschiedene sein. Hier beispielhaft sehen wir in Grün, also diese grüne Bällchen, das ist Serotonin, das ist ein Neurotransmitter, oder noch mehr, das ist ein Neuromodulator. Ja? Und dieses Molekül bindet sich dann an postsynaptischen Rezeptoren. Es gibt viele Serotoninrezeptoren. Hier ist beispielhaft der 2A-Rezeptor gezeigt, weil dieser Rezeptor eine sehr wichtige Rolle für die psychedelische Erfahrung hat. Stellen Sie sich vor, das ist wie ein Schlüssel in Schloss. Wenn das passiert, dann wird diese Zelle aktiver. Und was Sie hier sehen, ist, dass anstatt Serotonin bindet sich, in diesem Fall ist es Psilocin, also von Psilocybin abgeleitet, an diesen Rezeptoren. Diese Rezeptoren sind öfter zu finden in Cortices, also Teile des Gehirns, die transmodal sind. Das im Vergleich zu Cortices, die unimodal oder sensorisch sind. Also Sie können das auf dem Gehirn da sehen, also in Grün sind mehr so sensorische Cortices, wie hier haben wir visuell oder sensormotorisch. Ja, und das, was Sie sehen in Orange und Rot, das sind diese transmodale Cortices. Die sind sehr wichtig, weil die verschiedenen Informationen, also von unterschiedlichen Quellen, integrieren. Ja. Sensorische Kortizen sind für die sensorische Prozessierung zuständig. Die transmodalen Kortizen, die bauen quasi eine Geschichte draus, auf dem, was wir als Information bekommen. Jetzt muss ich noch erwähnen, dass Psychedelika aus einer neuropharmakologischen Perspektive sind schon echt promiskuitiv. Die binden sich oder haben eine Affinität an zahlreichen Rezeptoren. Sie sehen viele Rezeptoren, also serotonerge Rezeptoren mit 5-HT, aber auch dopaminerge Rezeptoren, Sigma-Rezeptoren unter anderem. Es ist nun so, dass die Affinität an anderen Rezeptoren als 2A manchmal noch größer ist, wie zum Beispiel hier 2B für Psilocybin. Allerdings ist es so, dass wir nicht wirklich wissen, was all diese anderen Rezeptoren machen. Wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass wenn wir den 2A-Rezeptor blockieren, dann blockieren wir die psychedelische Erfahrung. Ja? Das können wir zum Beispiel mit einem Antagonisten machen, wie Ketanserin. Da ist der Rezeptor quasi voll. Man kann Psilocybin oder sowas kann sich nicht mehr binden. Evidenz dafür kommt auch aus Studien mit PET, also Positronen-Emissionstomographie. Also hier geht es darum, man wird injiziert mit einem Tracer. Dieser Tracer ist eine Substanz, die irgendeine metabolische Funktion hat, und er ist radioaktiv. Ja, in diesem Fall sehen Sie dort CIMB36, das ist ein Agonist an diesem Rezeptor. Also man bekommt das injiziert, der Tracer findet den Weg ins Gehirn und dann bindet sich an diesen 2A-Rezeptoren. Und nachdem er sich dort gebindet hat, dann zerfällt diese Radioaktivität, die wir dann lesen können. Und dann erscheint so ein Bild. Also wir sehen quasi, wo sich der Tracer verbunden hat. Wenn wir aber diesen Personen vorher ein Psychedelikum geben, wie Psilocybin, dann sind diese Rezeptoren schon besetzt. Das heißt, der Tracer kann sich nicht mehr binden und dann haben wir einen Signalverlust, was Sie sehen. Jetzt, was diese Studie gezeigt hat, sehr interessant, dass je höher die Besetzung dieser Rezeptoren mit Psilocybin, desto intensiver die Erfahrung, die man hat. Gut, jetzt werde ich ein bisschen über ein anderes Verfahren reden, über Kernspintomographie oder Magnetresonanztomographie und eine spezielle Art davon, Ruhe, FMRT. Warum Ruhe? Typischerweise werden verschiedene, zum Beispiel kognitive Prozesse untersucht. Also man liegt im Scanner und man muss eine bestimmte Aufgabe lösen. In diesem Fall muss keine Aufgabe gelöst werden. In diesem Fall sitzt man nur da und versucht an nichts Konkretes zu denken und nicht einzuschlafen. Wenn das passiert, dann können wir quasi die intrinsische Aktivität des Gehirns sehen. Und das können wir anhand eines Maßes, heißt funktionelle Konnektivität. Das sind Regionen im Gehirn, die miteinander funktionell gekoppelt sind. Und Sie sehen, es gibt eine Dynamik in dieser Kopplung. Also über die Zeit hinweg bilden sich verschiedene Muster. Jetzt diese zeitliche und räumliche Muster nennen wir Hirnnetzwerke. Und verschiedene solche Hirnnetzwerken wurden identifiziert. Sie sehen hier auf der Folie eine Lösung für 7 solche Netzwerke. Die sind mit bestimmten Funktionen dann in Zusammenhang gebracht. Zum Beispiel das hier, das wäre das visuelle Netzwerk über den visuellen Kortex, ja, und hat etwas mit visuellen Prozessierung zu tun. In Blau, das wäre sensoromotorisch und auditorisch und so weiter. Jetzt viele Studien mit Ruhe-MRT haben die Effekte von Psychedelika untersucht. Und das erfolgt typischerweise mit mindestens 2 Bedingungen. Man hat eine Placebo-Bedingung, also man bekommt eine Substanz, die eigentlich die Wahrnehmung nicht beeinflussen soll. Und man bekommt dann an einem anderen Tag typischerweise das Psychedelikum. Jetzt schauen Sie sich die Netzwerke nochmal an. Das ist jetzt für Placebo das Gleiche. Ja, wir sehen die 7 Netzwerke farbkodiert. Wir sehen, dass in jedem Netzwerk gibt es verschiedene Hirnregionen. Wir sehen, dass diese Hirnregionen vor allem mit anderen Regionen innerhalb des gleichen Netzwerks kommunizieren und weniger so mit Regionen außerhalb des Netzwerks. Wir haben also eine gewisse Modularität, also diese Netzwerke sind modularisch, ja, als Modulen zu sehen, organisiert. Das hat das auch etwas mit diesen spezifischen Funktionen zu tun. Wir sehen auch eine gewisse Segregation, weil die Interaktion zwischen den Netzwerken ziemlich gering ist. Und jetzt schauen Sie, was passiert nach Psilocybin. Also was wir da sehen, ist eine dramatische Zunahme an Konnektivität zwischen den Netzwerken. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Kommunikation oder die Konnektivität innerhalb der Netzwerken abnimmt. Also diese spezifische Funktion nimmt ab, aber das Gehirn ist integrierter. Okay, also das sind so die 2 Prinzipien, die aus dieser Forschung kommen. Und es gibt viele Beispiele dafür. Hier sehen Sie Korrelationsmatrizen mit den 7 Netzwerken. Ist eigentlich das Gleiche wie vorher. Jede Reihe ist eigentlich ein Netzwerk. Und Sie sehen, dass die Netzwerken haben für DMT im Vergleich zu Placebo erhöhte Konnektivität mit den anderen Netzwerken. Und hier die Arbeit von einer Studentin aus unserer Gruppe hat das für LSD, Mescalin und Psilocybin gezeigt. Das hier ist eine andere Darstellung, aber ein ähnlicher Befund. Hier haben wir quasi die Konnektivität von den Netzwerken zu jedem Region im Gehirn berechnet. Und was wir gefunden haben, war, dass die Konnektivität außerhalb des Netzwerks erhöht war, was Sie in Gelb und Orange sehen, ist dramatischer für den visuellen Kortex, aber auch für das sogenannte Default Mode Network ist es zu sehen. Ja, und ist geringer innerhalb des Templates, ja, innerhalb des Netzwerks. Was Sie hier auch sehen, also das finde ich auch sehr interessant, ich habe vorher etwas über diese transmodalen Kortices und unimodalen Kortices erzählt. Jetzt stellen Sie sich vor, da die transmodale Kortices verschiedene Informationsquellen miteinander verbinden müssen, haben die mehrere Connections nicht im Vergleich zu unimodalen Kodizes. Und wenn man so einen Gradienten berechnet, der Konnektivitätsscore, dann sehen wir, dass die transmodalen Kodizes in Gelb vor allem eigentlich ein höheres Score haben als die unimodalen Kodizes. Das ist für Placebo, das ist für Psilocybin. Was wir sehen ist, dass durch diese Zunahme an Konnektivität verschwindet diese erhöhte Konnektivität für die transmodalen Kortizes oder wir sehen eine Abflachung, ja, dieser Hierarchie. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, wie können wir durch diese Befunde jetzt die psychedelische Phänomenologie auf der einen Seite und vielleicht noch wichtiger die therapeutische Wirkung verstehen? Es gibt verschiedene Modelle, die uns hier helfen. Ein solches Modell ist das gestörte Thalamus-Filter-Modell. Es ist nun so, dass die Informationen, die wir von unseren Sinnesorganen bekommen, von den meisten, kommt nicht direkt zum Kortex hin, sondern das wird zum Thalamus geleitet. Das sind Regionen so groß wie eine Walnuss und wir haben eine pro Hemisphäre, die sitzen ungefähr in der Mitte des Gehirns. Und die filtern dann diese Information und leiten sie weiter, wo es hingehört. Visuell für den visuellen Kortex zum Beispiel. Nach Psychedelika ist aber diese Filterfunktion gestört. Es kommt dann dazu, dass die Verbindung zwischen Thalamus und Kortex drastisch zunimmt. Es führt zu einer Überflutung der Kortizes. Sie können sich jetzt vielleicht diese Überflutung als dieser dramatische Zunahme an Konnektivität zwischen den Netzwerken vorstellen. Ja? Und das wurde dann in Zusammenhang gebracht mit Synästhesien und veränderte Wahrnehmung und so weiter. Allerdings ist dieses Modell nicht spezifisch für Psychedelika. Wir haben gezeigt, dass eine ähnliche Zunahme an Konnektivität mit mindestens sensoromotorischen Kortizes auch für MDMA zu finden ist. Und nein, MDMA ist kein Psychedelikum, egal was die anderen sagen. Wir können darüber sprechen. Ja. Und wir finden Ähnliches auch für Dextroamphetamin. Eigentlich MDMA und Dextroamphetamin sind verbunden. Ja. Und die sehen, auch die chemische Struktur sieht sehr ähnlich aus. Und dieses Modell ist auch zum Teil richtig für Psychosen, wo wir auch so eine Art Überflutung haben im Kortex und das dann mit Halluzinationen und so weiter zu tun hat. Gut, aus unserer Gruppe habe ich da ein paar Arbeiten zitiert für die von Ihnen, die Interesse haben. Alternativ gibt es ein anderes Modell, das das erste Modell nicht ausschließt. Das ist das Rebus-Modell oder Relaxed Beliefs Under Psychedelics. Hier geht es darum, wir haben immer Information, die zum Gehirn kommt. Das ist bottom-up. Und dann haben wir unsere Erfahrung und unsere Prädiktionen und unsere Erwartungen und so weiter. Das ist top-down. Und typischerweise treffen sich diese Sachen irgendwo in der Mitte. Wir haben dann auch Überzeugungen. Zum Beispiel, wenn ich so ein Gegenstand, ein Objekt in der Hand habe und ich dieses Objekt in die Luft werfe, dann würden wir erwarten, dass es zum Boden fällt, oder? Es sei denn, wir vorher ein Psychedelikum bekommen haben, dann würden wir das vielleicht nicht so stark erwarten. Und genau darum geht es. Also diese feste Überzeugungen, die wir haben, die werden flexibler. Das heißt, die Information, die hochkommt, also diese Bottom-up, ändert sich nicht. Was ändert sich, ist meine Erwartung. Und dieses Modell ist somit unglaublich wichtig für die Psychiatrie und die Psychotherapie, weil viele von den Patienten, die behandelt werden, zeigen eine gewisse Rigidität. Diese gewisse Rigidität hat etwas mit diesem Konzept von Kanalisierung zu tun. Sie sehen das da auf diesem Bild beispielhaft gezeigt. Ja, dieser Ball kommt quasi aus diesem vertieften Weg nicht raus. Stellen Sie sich jetzt vor, wir haben einen Patient mit Depression. Da haben wir die sogenannte kognitive Triade von Beck. Also, die Vergangenheit war schlimm, die Gegenwart ist schlimm und die Zukunft wird schlimm. Und auch wenn etwas Gutes passiert, das wird einfach nicht wahrgenommen, weil diese Person das nicht wahrnehmen kann. Okay? Nochmal, es sei denn, man es nicht mit einem Psychedelikum versucht hat. Weil Psychedelika diese Rigidität irgendwie flexibilisieren. Wir sehen das mit Effekten auf diesen Hirnnetzwerken. Natürlich können Sie jetzt sagen, okay, aber vielleicht sind diese Ergebnisse, die du uns jetzt gezeigt hast, im akuten Zustand. Und Sie haben recht, die waren alle im akuten Zustand. Eigentlich Peak Drug Effect sozusagen. Aber es gibt dann Veränderungen, die wir auch mit dem Kernspin lesen können, bis zu einem Monat nach der Gabe. Die sind natürlich nicht so dramatisch, aber die sind vorhanden. Das heißt, etwas passiert da. Und wir vermuten, dass das, was passiert, hat etwas mit Neuroplastizität zu tun. Neuroplastizität, das ist die Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen auf einen Reiz über eine gewisse Zeit hinweg. Wir haben oft so die Idee, dass das Gehirn irgendwie nach einer Weile, nach der Kindheit irgendwie statisch ist. Das Gehirn ist überhaupt nicht statisch. Das Gehirn, Sie können sich vorstellen, so wie ein Wald. Wenn Sie heute einen Wald sehen und in 3 Wochen wieder, es ist der gleiche Wald, aber nicht wirklich der gleiche. Die Blätter haben eine andere Position. Neue Äste sind gewachsen, manche sind runtergefallen. Genauso ist es auch mit dem Gehirn. Und wir wissen, dass Psychedelika die Neuroplastizität erhöhen, vor allem von In-vitro-Studien und Tierstudien. Zum Beispiel, Sie sehen hier, dass die Neuronen anders aussehen, komplexer werden, strukturell. Es gibt eine funktionelle und eine strukturelle Neuroplastizität. In vivo, in Menschen, haben wir noch keine sehr gute Evidenz, aber wir und andere Gruppen weltweit arbeiten daran. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Gut, jetzt komme ich zum klinischen Teil. Wie wissen wir, dass Psychedelika eigentlich wirken? Es gibt natürlich viele Anekdoten, aber wir brauchen konkrete Evidenz und die kommt von klinischen Studien. Das ist der Goldstandard. Also das erfolgt so, dass man hat eine Stichprobe, eine Gruppe, die wird geteilt in 2 Subgruppen. Eine Gruppe bekommt ein Placebo, eine Gruppe bekommt, was weiß ich, das Medikament, Mittel, es kann eine Intervention sein, egal was. Ja? Und nach einer gewissen Zeit werden die 2 Gruppen verglichen in Bezug auf ein Maß, das vorher festgestellt worden ist. Zum Beispiel depressive Symptomatik. Und es gibt verschiedene Phasen für die klinischen Studien. Wenn eine Substanz neu ist und wir nicht wissen, ob diese Substanz gefährlich ist oder nicht, dann wird diese Substanz zuerst in Gesunden getestet. Wenn die Gesunden die Substanz gut ertragen können, dann wird die Substanz in Patienten getestet, um zu sehen, ob diese eine Wirkung hat auf irgendeine Symptomatik. Wenn das auch funktioniert, dann werden diese Gruppen größer. Ja, und somit kann man eigentlich die Risiken besser verstehen, weil hier haben wir in Phase 2 noch relativ kleine Gruppen. Die meisten Studien mit Psychedelika befinden sich in Phase 2. Es gibt 2 Studien in Phase 3. Die Ergebnisse sind noch nicht publiziert. Wahrscheinlich erfolgt das in 2026. Die scheinen versprechend zu sein, aber mal schauen. Von der Phase 2 Studien sind die Ergebnisse sehr gut und ich werde Ihnen ein paar davon zeigen. Bevor würde ich Ihnen erzählen, wie so eine klinische Studie läuft. Wir haben eine gerade in Lübeck mit Psilocybin. Eigentlich geht es darum, die Patienten werden rekrutiert. Dann bekommt ein Patient einen Psychotherapeut oder 2, die quasi den Patienten durch den ganzen Prozess begleiten. Ja, zuerst gibt es verschiedene Vorbereitungssitzungen. Hier wird eine therapeutische Beziehung aufgebaut. Ja, die Substanzen werden erklärt. Die Erwartungen werden normalisiert und so weiter. Dann kommt es zur Gabe. Hier kommen die Patienten relativ früh in die Klinik. Es fängt so um 8:30, 9 Uhr an. Ja, dieser Trip dauert abhängig von der Substanz mehreren Stunden mit Psilocybin, eine Dosis von 25 Milligramm, circa 5-6 Stunden, mit LSD 100 Mikrogramm, 8-12 Stunden. Ja, es hängt wirklich davon ab, was man nimmt und welche Dosis. Die Patienten werden nie alleine gelassen. Ich glaube, dieses Bild macht eine gute Arbeit, um das bildlich darzustellen. Ja, also der Fokus ist nach innen, man hat eine Augenbinde, man hat eine konkrete Playlist mit Musik, die man bekommt. Genau, und der Patient ist nie alleine gelassen. Am nächsten Tag findet die sogenannte Integrationssitzung statt. Wenn nicht am nächsten Tag, dann bald im Nachhinein. Da besprechen Patient und Therapeut diese psychedelische Erfahrung. Die Idee ist, diese psychedelische Erfahrung in die Weltanschauung des Patienten einbauen zu können. Und auch zum Beispiel Verhaltensveränderungen umzusetzen und so weiter. Jetzt, es gibt mehr und mehr klinischen Studien mit Psychedelika. Im Juni dieses Jahres gab es 150 solchen Studien weltweit. Das ist jetzt ein bisschen älter, 2023, also vieles hat sich verändert, alles ist sehr schnell in diesem Feld, aber Sie sehen, es gibt eine krasse Zunahme an Teilnehmern für diese Studien. Konkret haben wir bis jetzt Evidenz für Depression und für therapieresistente Depression. Da habe ich auch zusammen mit Stefan Borgwardt vor kurzem einen Übersichtsartikel veröffentlicht. Es gibt auch Evidenz für generalisierte Angststörung, vor allem mit LSD, und für Sucht. Und jetzt ein paar Beispiele, wie das eigentlich so aussieht. Das ist bis jetzt die größte Studie mit Psilocybin bei therapieresistenter Depression. Therapieresistente Depression bedeutet, dass diese Patienten mindestens zweimal behandelt worden sind. Die sind nicht besser geworden. Zweimal ist wenig. Viele von diesen Patienten sind sehr krank. Und da hat nichts geholfen. Sie sehen ca. 230 Patienten, geteilt auf drei Gruppen, ungefähr 70 pro Gruppe. Eine Gruppe hat 1 Milligramm bekommen, das wäre so das Placebo. Eine Gruppe 10 Milligramm und eine Gruppe 25 Milligramm. Getestet war die Abnahme oder die Reduzierung der depressiven Symptomatik. Der Endpunkt wurde dann auf Woche 3 gesetzt. Und Sie sehen, an Woche 3 ist die höhere Dosis wesentlich wirksamer gewesen als die anderen, um diese Symptomatologie zu reduzieren. Und dieser Effekt ist lange erhalten geblieben. Okay, das heißt nicht, dass alle Patienten, die in dieser Gruppe waren, besser geworden sind. Das heißt das nicht. Ja. Das ist ein Gruppeneffekt. Ungefähr ein Drittel der Patienten ist besser geworden und besser geblieben. Es ist viel. Das ist ein Drittel von Leuten, wo nichts geholfen hat. Stellen Sie sich vor. Das ist eine ähnliche Studie, diesmal aus Deutschland. Vielleicht haben Sie darüber in der Presse gelesen, die Episode-Studie zwischen Mannheim und Charité Berlin. Ich habe diese Folie von Gerd Gründer bekommen. Er ist der Leiter in Mannheim. Also ähnlich vom Design her. Wir haben jetzt einen Arm ohne Psychedelika, ja? Ein Arm mit 5 Milligramm Psilocybin und ein Arm mit 25 Milligramm Psilocybin, 144 Patienten. Und hier wurde zweimal quasi gemessen, nach einer Woche und nach 6 Wochen. Die Ergebnisse sind ähnlich. 25 Milligramm war effizienter als die anderen Arme in der Reduzierung der Symptomatik. Was diese Studie besonders macht, ist, dass es gab eine zweite Gabe nach 6 Wochen. Hier war die Idee, die sogenannten Nocebo-Effekte zu reduzieren. Ich kann Ihnen sagen, weil ich das mit meinen eigenen Augen gesehen habe, wenn die Patienten merken, dass die das Placebo bekommen haben, da bricht alles zusammen. Weil viele denken, das ist meine letzte Hoffnung. Und das ist schon an dieser Studie, dass alle Probanden, Patienten, die an dieser Studie teilgenommen haben, haben Psilocybin bekommen. Ja, vielleicht kam es später, aber alle haben das bekommen. Gut, jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, wie lange dauert denn diese therapeutische Wirkung? Lange. Hier links sehen Sie mit LSD bei generalisierter Angststörung, also hier war die Gabe. Sie sehen, dass die Symptomatik reduziert ist und reduziert bleibt nach einem Jahr. Hier sehen Sie das gleiche Psilocybin bei Depression. Das ist aus der gleichen Studie, aber hier sehen Sie jeden Patienten, der an dieser Studie teilgenommen hat. Und was Sie sehen, es gibt ein paar, die nur wenig reagieren und dann wieder krank werden oder besser werden und dann krank werden. Aber die meisten werden besser und bleiben besser. Das hier ist auch interessant. Das ist ein direkter Vergleich zwischen Psilocybin und ein Antidepressivum, Escitalopram. Escitalopram ist ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, wird, was weiß ich, um die Depression zu lindern, aber auch bei Angststörungen, Zwangsstörungen und so weiter benutzt. Und was wir sehen hier, ist, dass für die depressive Symptomatik gab es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Psilocybin und Escitalopram. Also hier schon, aber der M-Punkt war da. Und da war kein großer Unterschied, also kein signifikanter Unterschied. Auch im Nachhinein nicht wirklich. Aber die haben auch andere Sachen gemessen. Die haben gemessen, okay, wie beeinträchtigt fühlen sich diese Patienten im Alltag? Und die mit Psilocybin haben sich weniger beeinträchtigt gefühlt. Wie sinnhaftig finden die Patienten deren Leben? Und die mit Psilocybin haben dann mehr Sinn gefunden. Und das sind sehr wichtige Parameter, die wir berücksichtigen sollen. So, jetzt komme ich langsam zum Ende. Ich möchte noch etwas über die Risiken sprechen. Vielleicht haben Sie das schon gesehen. Das ist eine Studie von David Nutt. Hier haben die versucht, so die Risiken von verschiedenen Drogen für die Konsumenten und für die Gesellschaft zu messen. Sie sehen hier Alkohol, Heroin, Sie sehen hier LSD und Psilocybin. Der David Nutt wurde belohnt für diese Arbeit, indem er von seinem damaligen Arbeitgeber, Her Majesty's Government, gekündigt wurde. Ich finde die Folie interessant, aber etwas zu positiv, weil diese Substanzen, LSD und Psilocybin, haben auch Risiken. Wir verstehen die aber nicht ganz genau. Wir verstehen die nicht ganz genau, weil die Evidenz, die wir haben, kommt zum Beispiel von diesen klinischen Studien. Die sind cool, aber wir haben da eine Handvoll von Erkrankungen, die untersucht worden sind. Die Selektionskriterien sind krass eng. Hatten Sie schon einen Suizidversuch? Auf Wiedersehen. Haben Sie Suizidgedanken? Sie können leider nicht teilnehmen. Haben Sie jemanden in der Familie mit einer Psychose? Leider nicht. Ja? Also die Gruppe der Patienten, die untersucht worden sind, entspricht nicht wirklich dem klinischen Alltag, noch nicht. Ja? Das sind Phase-2-Studien, wie schon erwähnt. Dann haben wir ein Problem mit der Verbindung. Also diese Studien müssen zeigen, dass das Mittel, die Substanz, eine bessere Wirkung hat als Placebo. Aber der Patient darf doch nicht wissen, was Placebo ist und was das Mittel ist. Aber das ist mit Psychedelika nicht möglich. Jeder weiß sofort Bescheid, nicht? Also die Patienten wissen sofort Bescheid, die Ärzte wissen sofort Bescheid, die Therapeuten wissen Bescheid, alle wissen Bescheid. Man kann das nicht wirklich maskieren oder verblinden. Wir wissen aber nicht, ob diese Erfahrung unbedingt dabei sein muss, also diese psychedelische Erfahrung. Ja, gerade wird getestet, ob zum Beispiel sowas wie mit einem Antagonisten diese Phänomenologie zu blockieren und trotzdem schauen, ob eine therapeutische Wirkung vorhanden ist. Und das macht eine Gruppe aus Kalifornien, von UC Davis, ganz, ganz cool. Also die entwickeln quasi neue Moleküle, neue Psychedelika, die keine psychedelische Wirkung haben. Und das ist zum Beispiel dieses DLX-1. Das hat vor kurzem den Status Breakthrough Therapy bekommen von der FDA und wird gerade bei Depression eingesetzt. Mit sowas brauchen wir keine viele Sitzungen, keine Therapeuten, die dabei sein müssen und so weiter. Dann, ich muss auch sagen, also ich habe über Psychedelika geredet, aber diese klinischen Studien sind nicht wirklich Psychedelika. Da ist ein ganzer Prozess dahinter. Diese Menschen haben zahlreiche Sitzungen. Die treffen viele Menschen, die bekommen Aufmerksamkeit. Wenn das keine Psychotherapie an sich ist, dann ist es zumindest eine psychologische Unterstützung. Es gibt eine Studie, die vor kurzem rauskam, jetzt im September, LSD bei generalisierter Angststörung. Da wurde keine Psychotherapie gemacht und trotzdem war LSD wirksam. Jetzt wird diskutiert, ob das übertragbar wäre, auch für die Depression. Viele sagen nein, wir wissen es noch nicht. Alles wird noch untersucht. Zu den Risiken haben wir natürlich Nebenwirkungen, wie jedes Medikament, also häufig berichtet Kopfschmerzen, Tachykardie, gastrointestinale Beschwerden. Vor allem sind die psychologische Reaktionen wichtig. Die Horrortrips kommen eigentlich nicht so selten vor. Und deren Wirkung kann wirklich dramatisch sein. Es gibt Patienten oder besser Probanden, die eine posttraumatische Belastungsstörung nach so einer psychedelischen Erfahrung entwickelt haben, weil die Erfahrung so herausfordernd war. Seltener, nicht in klinischen Kontexten, wird auch über HPPD berichtet. Das ist so eine persistierende Wahrnehmungsstörung. Sie sehen das hier als Beispiel. Also quasi jede Bewegung ist so unterbrochen. Also man kann nicht mehr normal sehen. Und Patienten, die das entwickeln, die können nicht mehr studieren, die können nicht mehr arbeiten, die können nicht mehr alleine auf der Straße. Das passiert manchmal 2 Wochen nach einer Gabe von LSD. Nicht direkt im Nachhinein. Stellen Sie sich vor. Ja, kommt aber sehr selten vor. Dann das Risiko für Psychose und Manie ist noch nicht wirklich abgeklärt, aber wir wissen, dass die, die in die Klinik kommen mit einem psychedelika-induzierten Psychose. Ich weiß nicht, ob unbedingt Psychedelika, ich glaube, es ist mehr halluzinogen, nicht nur Psychedelika von dieser Studie, aber auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Schizophrenie bekommt, also dass sich die Psychose chronifiziert, ist relativ erhöht. Dann in diesen Studien müssen wir auch an Boundary Violations denken. Also das heißt, die Patienten sind vulnerabel und manchmal sind die Therapeuten nicht so nette Menschen und das ist auch passiert. Auch wichtig ist, ich habe Ihnen gezeigt, dass Psychedelika auf verschiedene Rezeptoren wirken, auch auf den Serotonin-2B-Rezeptor. Die Aktivität an diesem Rezeptor ist mit Herzklappenerkrankungen in Zusammenhang gebracht worden. Jetzt ist das Risiko für 1, 2 oder 3 Gaben im Jahr wahrscheinlich sehr, sehr gering. Das Risiko ist aber höher für Microdosing. Microdosing, nicht klar, ob es funktioniert oder nicht, aber eigentlich, man nimmt eine sehr kleine Menge von einem Psychedelikum, die keine Veränderung der Wahrnehmung verursacht. Aber man nimmt das ein paar Mal in der Woche. Also das ist schon eine ziemlich konstante Aktivität an diesem Rezeptor. Gut. Ich habe Paradigmawechsel gesagt. In der Psychiatrie heutzutage haben wir Patienten, die täglich Medikamente nehmen. Oft jahrzehntelang. Stellen Sie sich vor, dass stattdessen könnte man diese Patienten 1 oder 2 Gaben, was heißt Psilocybin, im Jahr geben. Die Wirkung wäre rascher, die positiven Effekte würden länger anhalten, die Patienten würden mehr Sinnhaftigkeit in ihrem Leben finden, die würden eine höhere Lebensqualität haben. Das ist, was tatsächlich zu einem Paradigmawechsel führen könnte. Was ich noch nicht erwähnt habe, weil 45 Minuten sind eigentlich nicht so lang. Wenn wir über diese Neuroplastizität sprechen, dann können wir auch an neurologischen Erkrankungen denken. Das ist noch nicht klar untersucht worden, aber das kommt. Also es ist sehr spannend bei uns im Feld. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.